Ihr hört Schnurre und Maus, den Podcast mit
Isa und Madeline.
Hallo.
Gut. Hallo Schnurriket, guten Morgen.
Hallo Maus, wie geht es dir?
Ja, ganz gut. Ich sehe gerade, dass die Sonne rauskommt und das ist ein Grund zur Freude in diesem grauen, grauen November, den wir im Moment haben.
Ja, das stimmt. Das ist ein positives Zeichen. Mir geht so olala.
Wieso? Was ist los?
Ich habe aus Versehen 2 von meinen Metformin-Tabletten genommen.
Oh, miauz! Schnur, ja. Ja, und hast du schon gegoogelt, was da passieren kann?
Ja, es kann den Magen-Darm beeinträchtigen. Aber ich fühle mich trotzdem ein bisschen unsicher. Ich habe etwas genauer recherchiert. Ja, ich messe einfach in einer halben Stunde, Stunde nochmal meinen Blutzucker und dann, wenn der dann okay ist, dann dürfte eigentlich nicht viel passieren.
In Ordnung. Ich bin ja auch da, das weißt du.
Mhm.
Und vielleicht auch als Hintergrundinfo, ne, weiß ich ja, dass du dir immer viele Sorgen machst um deine Gesundheit und wir gehen das jetzt ganz vernünftig durch und schließen alle Sorgen aus, in die dein Gehirn jetzt gerade reinstolpert.
Ja. Ja, das, dass du da bist, beruhigt mich tatsächlich sehr. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich so diese Ängste habe. Die habe ich schon immer.
Meinst du denn, das ist Hypochondrie, wenn wir jetzt mal in die Selbstdiagnose gehen?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Also ich habe jetzt nicht Krankheiten, wenn jemand jetzt sagt, oh, mir juckt der große Zeh immer, dass ich dann meinen Zeh beobachte. So ist das nicht.
Okay.
Aber ich kenne ja mein eigenes Krankheitsbild und wenn jetzt, wie gesagt, das mit den Tabletten auftaucht oder ich mal irgendwas habe an meinem Körper, irgendein Wehwehchen, was ich nicht gleich zuordnen kann, dann kriege ich schon schnell Schweißausbrüche und ja, doch schon Ängste.
Das verstehe ich. Und da muss ich auch sagen, ich bin ja kein Hypochonder, aber eine Grüblerin. Und diese ganzen Floskeln, die es dann so gibt, so 90% der Dinge, die passieren sowieso nicht. Ich finde, das hilft einem dann nicht. Also zum Beispiel, wenn ich nachts aufwache und grüble, dann hilft es mir wirklich nur zu sagen, jetzt ist jetzt. Bevor das Gehirn irgendwo hinwandert. So, was ist morgen? Was ist in 3 Wochen? Und vielleicht hilft dir das jetzt auch gerade, nicht zu sagen, jetzt ist jetzt, aber zu sagen, jetzt gerade geht es mir gut und nicht so eine Mindmap direkt so zu spannen, was jetzt alles passieren kann. Hilft dir das oder wie gehst du damit um?
Am meisten hilft mir, wenn jemand sagt, ich hatte das auch schon. Das ist nicht schlimm.
Okay.
Also, aber das kannst du ja nicht. Dazu bist du ja auch noch 10 Jahre jünger und viel fitter als ich. Ja, ja doch, dass, wenn jemand sagt, ich habe das auch schon mal gehabt und das ist nicht schlimm und das ist passiert, dann beruhigt mich das. Aber nicht nur bei Krankheiten, sondern auch bei anderen Dingen, bei anderen Problemen.
Okay, das heißt also, du wärst der Typ, Selbsthilfegruppe hilft mir.
Auf jeden Fall.
Okay, weil ich muss sagen, das könnte ich mir jetzt für mich so überhaupt nicht vorstellen. Die zum Glück nicht so häufigen Male meines Lebens, wo ich wirklich also ganz schlimme Sachen erlebt habe, da wollte ich mich einfach nur einigeln. Ne, du weißt ja, wie ich dann in solchen Phasen auch bin, dann will ich mit keinem reden und nichts sehen und vielleicht würde es einem helfen, aber ich glaube, ich bin dann so in meinem kleinen Schneckenhaus gefangen, ich könnte dann mich nicht aufraffen, weißt du, diese Gruppe anzunehmen.
Naja, eine ganze Gruppe fände ich jetzt vielleicht auch ein bisschen viel, aber mit Freundinnen oder der Familie über sowas zu reden, das hilft mir schon. Vor allem nimmt es mir die Angst und beruhigt mich.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Lieber mit Freunden eine Selbsthilfegruppe gründen.
Das haben wir ja im Prinzip hiermit getan.
Ja. Die dann auch das ganze Ausmaß kennen, ne? Also wenn du jetzt neu in eine Gruppe kommst, die kennen ja gar nicht so dein Backup und deine Geschichte und so. Da ist es doch besser, wenn du mit Freunden darüber sprichst.
Ja, Schnur, also ich finde, das ist eigentlich ein guter Ansatz, wie man hier unsere kleine wöchentliche Runde jetzt verstehen kann. Ja, wo wir aber gerade schon mal bei selbst erstellten Diagnosen sind, wollte ich mit dir auch über sowas sprechen, und zwar über das Thema Narzissmus. In Zeiten von Internet und Social Media natürlich ist man da schneller mal dabei, Leuten das zu unterstellen. Wobei ich auch sagen muss, dass die Grenze zwischen unempathischen Egoisten und Narzissten auch schnell verschwimmt. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, wenn jemand dauerhaft egoistisch ist, dann ist er für mich auf jeden Fall auch ein Narzisst.
Ja, wirklich? Also das ist für dich so der wichtigste Punkt, wo du sagst, Narzissmusalarm?
Ja, wenn jemand sein eigenes Wohl immer über das von anderen stellt, ja, das ist für mich eine Red Flag. Ich würde jetzt nicht mir anmaßen zu sagen, das ist dann auch gleich ein Narzisst, aber eine Red Flag auf jeden Fall. So jemand, der zum Beispiel, wir hatten ja mal eine Bekannte, die gesagt hat, wenn du im Flugzeug abstürzt, dann nimm die Sauerstoffmaske für dich und lass deine Familienangehörigen sterben und die Leute, die du liebst, das ist für mich ja zu viel.
Es gibt aber ja auch andersrum Leute, die stellen immer also sich selber hinten an und haben aber dann so ja Momente, wo sie dann besonders egoistisch sind. Weißt du, wo sich das so angestaut hat und man dann sagt, ja, okay, ich habe jetzt dies und das alles für euch getan und jetzt bin ich mal dran und dann wird das so komplett überkompensiert.
Also ist mir jetzt bisher noch nicht passiert, glaube ich. Mir fällt jetzt zumindest keine Situation ein, wo ich sowas erlebt habe. Aber das ist natürlich, also wenn die jetzt immer nur Dinge tun, um am Ende einen eigenen Gewinn daraus zu ziehen.
Ja, weißt du, wie so Bonuspunkte sammeln. Ich glaube schon, dass viele Leute so denken, dass die denken, ja, ne, work hard, play hard, wie man das ja auch immer so schön sagt. Ich glaube schon, dass Leute denken, dass wenn sie dieses und jenes Soll erfüllt haben, dass sie dann das Recht auf Eskalation sich verdient haben. Aber das ist für mich noch nicht mal so, wo ich sagen würde, Narzissmus, sondern für mich, warum ich jetzt diese Woche drüber nachgedacht habe, ich habe letztens einen Text geschrieben über Narzissmus und ich finde es super interessant, dass man mit jedem darüber reden kann, außer mit den Leuten, die das betrifft, weil die fühlen sich dann gar nicht angesprochen. Die stellen sich auch gar nicht in Frage. Weißt du, ich meine so Leute, wenn du denen zum Beispiel sagst, als Beispiel, wenn man einen Text liest und dann gibt es ja Leute, die finden sich darin wieder in guten, genau wie in schlechten Sachen und reflektieren sich dann. Und ich denke, dass ein Narzisst das nicht tut. Weißt du? Und deshalb ist es auch super schwierig, mit denen auf einen grünen Zweig zu kommen oder eine vernünftige Debatte zu führen, weil ich glaube, dass die Grundlage für eine vernünftige menschliche Interaktion ja schon auch die Selbstreflexion ist, oder?
Ja, aber ich glaube, das können Narzissten nicht.
Ja, das meine ich. Das zeichnet für mich den Narzissten aus, dass der also nicht mal daran denken würde, zu reflektieren. Weißt du? Und meinst du, dass ein Narzisst dann automatisch auch denkt, dass alles, was er tut, super ist?
Ja, es ist ja auch eine Persönlichkeitsstörung. Ein Narzisst hat eine gestörte Persönlichkeit. Also von daher, manchmal glaube ich tatsächlich, dass die sogar denken, dass alle so sind.
Wie meinst du das?
Also ich kannte mal jemanden, der ein bestätigter oder ärztlich attestierter Narzisst ist. Und der hat gesagt, ich habe lange Zeit gedacht, dass alle so denken und so handeln wie ich. Also der hat dieses Manipulative so wahrgenommen, dass jeder das macht, dass das halt ganz normal ist.
Okay, da, daraus ergeben sich für mich zwei Fragen. Erstens, muss man dann besonders intelligent sein? Weil ich sag mal, so gerade psychische Manipulation, finde ich, erfordert ja eine gewisse emotionale Intelligenz, ist die erste Frage. Und die zweite, meinst du, also wo ich diesem Mensch recht geben würde, ich glaube, dass es oft unser Problem ist, dass wir denken, dass die anderen die Welt auch aus unserer Perspektive sehen und so auch Konflikte entstehen, wenn du dann gar nicht begreifen kannst, wie der andere jetzt deinen Standpunkt nicht verstehen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das würde ja dann heißen, dass in jedem von uns entweder ein kleiner Narzisst steckt oder dass dieser Punkt, dass man halt also hart erlernen muss, dass nicht jeder so denkt wie man selber. Dass das ist, was alle Menschen verbindet.
Muss ich kurz drüber nachdenken.
Okay, dann lass uns beim ersten Teil der Frage anfangen. Denkst du, dass man eine hohe emotionale Intelligenz haben muss, um andere zu manipulieren?
Eine emotionale Intelligenz glaube ich nicht. Ich glaube Menschenkenntnis. Ein Narzisst erkennt zum Beispiel recht schnell, mit wem er Dinge tun kann und mit wem nicht. Narzissten oder narzisstische Männer oder auch narzisstische Frauen suchen ihre Partner ja teilweise auch nach diesem Schema aus. Also ich kenne keine Beziehung, wo ein Narzisst mit einer Narzisstin zusammen ist.
Doch, ich schon. Und da würde ich aber sagen, dass dann der Stärkere den anderen zum, ja, Untergeordneten macht. Weißt du? Und dass dann die in der Beziehung untergeordnete Person vielleicht in einer anderen Beziehung mit einem Nicht-Narzissten dann wieder überlegen wäre.
Ah, ja, ich weiß, welches Pärchen dir gerade eingefallen ist. Ja, doch, dann kenne ich auch jemanden, wo das so ist. Ja. Kontrolle ist halt beim Narzisst auch so eine Sache. Diese suchen sich ja Menschen aus, die tatsächlich sehr kontrollieren können. Also ich glaube nicht, dass es eine emotionale Intelligenz ist, weil denen ja oft auch die Emotionen fehlen oder das Einfühlungsvermögen, sich in andere hineinzufühlen. Ich glaube, es ist Menschenkenntnis.
Aber dann sind wir auch wieder beim Thema verschwimmende Grenze zwischen unempathischen Egoisten und Narzissten, ne?
Ja, das stimmt. Ja, doch.
Für mich zeichnet den Unterschied aus, dass ein unempathischer Egoist vielleicht trotzdem im stillen Kämmerlein mal reflektieren kann, ob er jetzt dann ein schlechtes Gewissen hat oder nicht. Das, was ich gemacht habe, war vielleicht so nicht ganz richtig. Und ich glaube, der Narzisst hat das nicht. Der liegt im stillen Kämmerlein und findet, wenn überhaupt, dass die anderen es schuld sind und die anderen es falsch gemacht haben. Der würde nicht darauf kommen, darüber nachzudenken, also was für Auswirkungen seine Handlungen auf andere haben, weißt du?
Ja, fehlendes Feingefühl.
Ja, also um da den Bogen ein bisschen zu schlagen, oder wolltest du dazu noch was sagen, Schnur?
Wollte zum Egoisten tatsächlich noch was sagen.
Ja, bitte.
Da kommt es halt auch auf die Intensität an, ne? Es gibt ja Menschen, die sind so Teilzeit-Egoisten, kann man das so sagen? Also, die haben das zum Beispiel nur im bestimmten Bereich, jetzt im Berufsleben zum Beispiel. Aber im Privatleben, in der Familie sind die großzügig und liebevoll. Ne? Da würde ich auch noch Abstufungen machen.
Meinst du wirklich, dass es das gibt, dass man
Ja.
beruflich ganz anders ist als privat? Also meinst du, die Grundpersönlichkeit wird dann in einem der Bereiche, idealerweise im beruflichen Bereich, dann verdeckt?
Beim Egoisten auf jeden Fall, weil ich glaube, dass Egoisten tatsächlich auch tiefe Liebe empfinden können. Und dass die zu jemandem anders sind, mit dem die tief verbunden sind und dem die Liebe spüren. Ein Vater zum Beispiel zum Kind. Und wie jetzt aufs Berufsleben zum Beispiel bezogen, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man in so einer Führungsposition zum Beispiel ist oder, keine Ahnung, Boutiquenbesitzerin, sagen wir mal so, dass die in der Boutique ganz anders mit ihren Kundinnen umgeht, weil es ja da um Profit zum Beispiel geht, als jetzt mit ihrer eigenen Tochter.
Ja, meinst du?
Ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich kenne halt auch eine Person, ich darf ja hier keinen Namen nennen, aber ich kenne eine Person, bei der das der Fall ist. Die würde für ihre Tochter tatsächlich alles tun und für ihren Umsatz
auch.
Genau. Auch. Aber da ist halt der Hintergrund Egoismus und Business und zu Hause ist halt Liebe, ne? Wobei man vielleicht auch noch zwischen Mann und Frau unterscheiden könnte. Männliches Beispiel.
Das sowieso, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube schon, also ich glaube, es ist eher so, dass manche Leute vielleicht beruflich Seiten kompensieren, die sie privat so nicht haben oder ausfüllen können. Aber ob man jetzt zum Beispiel ein knallharter, gnadenloser, rücksichtsloser Anwalt ist und dann privat, keine Ahnung, ein Golden Retriever-Leben führt mit Holzfällerhemd und liebevoll Basilikum gärtnert, das weiß ich nicht. Ja, meinst du, dass es so unterschiedlich sein kann?
Ja, beim Egoist schon, beim Narzisst würde ich sagen, nein.
Ich habe ja eine bekannte Person in meinem Leben, also nicht bekannt im Sinne von berühmt, eher berüchtigt. Und bei der Person, als ich die kennengelernt habe, habe ich gedacht, das wäre ein absoluter Fels in der Brandung, weil die Person einfach beruflich so auftritt. Und das war privat gar nicht so. Also das würde dann eigentlich deine These ja unterstützen. Weißt du, von wem ich spreche?
Ja, ich weiß, von wem ich spreche.
Ja, weißt du, also darüber haben wir ja eigentlich schon oft geredet und ja, da ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Wobei man ja sagen muss, dass diese Person schon auch privat erwartet, so behandelt zu werden wie beruflich, ne? Auch ohne sich vorher Mühe gegeben zu haben.
Ja, aber das ist halt auch kein Narzisst, ne?
Das muss man noch sagen. Nein, das ist kein Narzisst.
Wobei Narzissten ja auch sehr gute Schauspieler sind, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob die gute Schauspieler sind, aber man denkt halt auf den ersten Blick und wenn man sie nicht so gut kennt, was für ein freundlicher, charmanter Mensch. Und du bist dann schon eigentlich in der Falle drin, wenn du merkst, dass du zum Beispiel bei einer vernünftigen Diskussion keinen Schritt weiterkommst, weil die andere Person gar keine andere Meinung, keinen anderen Standpunkt zulässt und deine Gefühle überhaupt nicht ernst nimmt.
Glaubst du, dass Narzissten sich ändern können? Also, dass die erkennen, oh, ich bin narzisstisch, ich sollte mir jetzt Hilfe suchen?
Ich glaube, das ist ganz, ganz selten. Ich habe das auch mal gegoogelt und da stand, dass es ganz selten ist, dass die das erkennen, weil die in der Regel der Meinung sind, dass sie super sind, so wie alles ist. Und da ist auch meine Frage jetzt zu, glaubst du, dass die Gefühle haben? Also ich meine, glaubst du, dass da der Zugang, wenn man sich nicht in andere reinversetzen kann, in keine andere Gefühlslage, hat man dann selber eine? Oder meinst du, die sind auch von ihrem eigenen Gefühlszentrum so abgeschottet und deshalb können die sich nicht in andere reinversetzen? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?
Narzissten haben ja auch einen hohen Besitzanspruch an alles Mögliche, was ihnen gehört oder wo sie denken, was ihnen gehört. Ich könnte mir vorstellen, dass sie diesen Besitzanspruch als Liebe deuten. Aber
Okay.
ich glaube nicht, also nach meiner Erfahrung, dass die wirklich Liebe spüren. Weil sonst würden sie oft Menschen nicht so verletzen, wie sie es tun. Also wenn ich jemanden liebe und der steht weinend vor mir und ich denke immer noch, ich habe alles richtig gemacht und die Person weint jetzt, weil sie einfach weinen muss und ich kann mich da nicht reinversetzen. Nee, ich glaube nicht. Also so Schmerz und so bei Verletzungen, das spüren die natürlich, wenn ich die schneide, dann spüren die den Schmerz, aber so. Ich würde behaupten, dass sie nicht lieben können.
Aber denkst du denn, wenn man andere nicht lieben kann, dass man dann auch sich selbst eigentlich nicht liebt?
Ja, das glaube ich. Ja,
Weil ich sag mal,
die sind von
das
sich
ist
zwar
wie jemand.
überzeugt.
Entschuldigung,
Wird
Schnur, erst du und dann ich.
rausgeschnitten.
Nein, das bleibt drin. Ich sag alles so, wie es ist.
Ach, ja, sehr schön. Du zuerst.
Ich wollte sagen, ist das dann so, wie jemand, der keine Farben sehen kann, die Farbe Rot zu erklären?
Ja, das trifft's gut. Das finde ich sehr gut getroffen. Ja.
Ich finde es halt merkwürdig, dass, also die Art und Weise, wie das entsteht. Ich habe auch das natürlich gegoogelt und da stand, dass das entweder passiert, wenn du in deiner Kindheit ständig kritisiert wurdest oder mit Liebe überschüttet. Jetzt mal abgesehen vom genetischen Aspekt, habe ich zum Beispiel beides erlebt in meiner Kindheit und da muss ich mir jetzt natürlich die ernste Frage stellen, aber darum habe ich darüber eigentlich nicht nachgedacht. Bin ich eine Narzisstin?
Nein, also auf gar keinen Fall. Du bist keine Narzisstin. Aber ich finde es interessant, dass es von beiden Richtungen geht. Also, dass man, wenn man zu viel Liebe bekommt und wenn man zu wenig Liebe bekommt, die Möglichkeit besteht, dass man ein Narzisst wird.
Ja, die Erklärung war, dass Kinder, die also grundlos, aber die eben ständig damit überschüttet werden, nur für ihre Existenz angebetet zu werden, die erfahren natürlich ja auch gar keine, ja, Realität in dem Sinne. Weißt du, die müssen sich nie irgendwie profilieren oder beweisen. Und wenn die dann älter werden und dann zum Beispiel fremde Menschen sie eben doch mal in Frage stellen, dann verstehen die gar nicht, wie das passieren konnte. Genauso wie Kinder, die eben ständig nur im Kreuzfeuer stehen oder standen. Oder die auch diese Parentifizierung heißt das, glaube ich, wenn sie eine der Elternrollen annehmen mussten. Was ich ja ebenfalls erlebt habe, eigentlich habe ich alles, was einen dazu macht, narzisstisch werden zu können, habe ich erlebt. Und deshalb frage ich mich dann natürlich doch, habe ich davon überhaupt nichts abbekommen?
Nee.
Also es ist doch wirklich, das ist ja dann eigentlich ja sehr erstaunlich.
Ja, aber ich denke, du musstest ja auch recht früh schon erwachsen werden und auf eigenen Beinen stehen, dass das dazu geführt hat, dass du nicht narzisstisch bist. Weil du, also es spricht ja eigentlich alles dagegen. Du bewirtest gern, du bist immer für andere da. Du manipulierst Leute nicht, um deinen eigenen Willen durchzusetzen. Eher setzt du dich sogar noch hinten dran und setzt die Bedürfnisse der anderen immer an erste Stelle. Nee, also ich sehe da keinen Narzissmus in dir. Eher im Gegenteil.
Da bin ich erleichtert und erstaunt.
Ich glaube tatsächlich, weil du so früh erwachsen werden musstest und so früh auf eigenem Bein auch schon gestanden hast, für dich selbst gesorgt hast, dass du die Welt dadurch auch aus anderen Augen gesehen hast.
Weißt du, ich habe halt auch früh, schon als ich ganz klein war, weiß ich noch, wir durften immer nur bis 18 Uhr wach sein, auch im Sommer. Und dann hat meine Mutter mich einmal dabei erwischt, wie ich nach 18 Uhr noch gelesen habe und hat dann mich als Enttäuschung bezeichnet und sowas. Und ja, war so wütend auf mich, dass ich jetzt noch lese, dass ich vor Reue über mein Vergehen die Kette, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, auf dieses Buch gelegt habe, damit sie das dann am nächsten Tag findet, praktisch als kleine Bußetat, diese Kette wieder zurückzugeben.
Das tut mir so leid. Ich kann dir sagen, jede andere Mutter wäre stolz gewesen, wenn ihre Tochter sich fürs Lesen entscheidet, anstatt für andere Dinge. Also.
Ja gut, ich meine, ne, da gab es ja auch noch nichts anderes. Also ich glaube, da gab es dann noch nicht mal DVDs. Es gab Videokassetten, ein Videorekorder war recht groß, die Fernseher waren recht groß. Da war gar nicht dran zu denken, dass man sowas im eigenen Zimmer gehabt hätte. Internet war nicht dran zu denken in den 90ern, also gab es ja auch nur Bücher, ne? Aber das ist halt irgendwann auch in der 5. Klasse bist du um 18 Uhr in der Regel nicht mehr müde.
Nee. Also ich hätte Gameboy gespielt. Das zu lesen. Lieber lese ich jetzt, aber als Kind war da noch nicht so das Interesse da.
Schnur, okay, das heißt also, du bist schon mit dem Gaming aufgewachsen, weil ich meine, das magst du ja auch heute noch gerne.
Ja, das stimmt. Damit bin ich aufgewachsen.
Was war denn dein erstes Videospiel? Nennt man das so? Videospiel?
Ja, Mario. Hm? Mario 1.
Ist das das, wo man Auto fahren muss?
Nee, das ist ein Jump-and-Run-Spiel.
Also wie Rayman!
Ja. Genau.
Ah, Rayman kenne ich noch vom PC damals, als wir, ich glaube, Anfang der 2000er unseren ersten Computer zu Hause hatten.
Mhm. So. Nee, stimmt gar nicht. Vorher gab es noch Tetris.
Echt? Tetris ist noch älter als Mario?
Ja, ich glaube schon.
Ja, das habe ich auch gerne gespielt, wenn wir bei meinem einen Großelternpärchen waren. Die hatten einen Gameboy? Ich glaube ja, ne? Da hat man das drauf gespielt, oder?
Mhm, ja.
Ja, und das habe ich auch gemocht. Das liegt aber auch daran, dass ich so gern aufräume.
Dann wirst du da drin ja richtig gut gewesen sein.
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass meine Schwester immer ganz viele Äpfel gegessen hat, wenn wir da waren, und ich habe Tetris gespielt. Jetzt kommt mein Kater das Sofa hochgesprungen. Hört man ihn? Hallo, Oskar.
Ja.
Ja. Mhm. Oskar, ich komme gleich, dann gibt's was zu essen, okay? Gut. Ja, Entschuldigung.
Ja, da hört man es wenigstens mal schnurren.
Ja, genau. Schnurre und Maus. Was hat dich denn diese Woche so beschäftigt, Schnur?
Am meisten habe ich darüber nachgedacht, über den Unterschied meiner Söhne. Die haben ja dieselbe Erziehung genossen.
Mhm.
Und sind, also ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja, ist es inzwischen wirklich so signifikant? Ich sehe ja eigentlich immer nur den Älteren.
Ja, also entfernen sich von ihren Persönlichkeiten immer weiter voneinander. Nicht als Brüder, da sind sie sich immer noch sehr, sehr nah. Aber von ihren Persönlichkeiten doch schon sehr. Während der Jüngere kaum noch weint oder Tränen nicht zulässt, macht der Ältere das ja schon durchaus und steht zu seinen Gefühlen und Emotionen.
Mhm, also mehr so der Künstlertyp.
Ja. Und der Jüngere ist eher so der Macher.
Mhm, okay.
Und dann frage ich mich, woran das liegt, ob das Genetik ist. Weil wir haben in unserer Erziehung nichts anderes gemacht. Also Nö, gar
Ja,
nicht.
ich muss tatsächlich sagen, Nikolai hat ja mit seinem Vater durch unsere frühe Trennung auch nicht so viel Zeit im Leben verbracht wie mit mir. Aber er hat trotzdem Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen und Mimik, Gestik von seinem Vater, wo ich heute Morgen noch dachte, da habe ich ihn dann auch ja, Mini-Papa genannt, weil er wirklich, also mindestens zu 50% das Äpfelchen vom anderen Baum ist. Also das ist total erstaunlich. Ja, ich glaube schon, dass da Genetik tatsächlich eine ganz deutliche Rolle spielt.
Und da schließt sich der Kreis wieder. Ist es beim Narzissten und beim Egoisten auch genetisch? Also kann es sein, dass der Vater ein Narzisst ist und der Sohn auch ein Narzisst wird? Oder kann man das ausschließen?
Also ich glaube, beim Narzissmus spielt Genetik eine Rolle, das habe ich zumindest so gelesen. Beim Egoismus glaube ich aber, dass das ein antrainiertes Verhalten ist durch, ja, durch das, was man erlebt hat. Weißt du? Ich glaube, dass zum Beispiel, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn man vielleicht mit ganz vielen Geschwistern aufwächst, dann wird es einige Geschwister geben, die dann im Erwachsenensein sich immer um andere kümmern, weil die eben diese Rolle in der Familie hatten. Und dann wird es genauso Kinder geben, die dann im Erwachsenenalter dadurch besonders egoistisch sind, weil die halt vielleicht früher nicht genug bekommen haben. Liebe, Aufmerksamkeit. Im schlimmsten Fall essen, was weiß ich, weißt du?
Ja, Oscar ist auch ein Egoist. Der ist
Oskar?
Oscar, der frisst dem Chili immer weg oder was umgedreht?
Nee, es war umgekehrt. Du redest jetzt
Von den Katzen, genau.
von meinen Katzen.
Der Chili ist auch ein Egoist.
Ja, der Charlie, das ist ja mein dicker Kater mit der Puschelhose. Und der, ich weiß nicht, ob der egoistisch ist. Ich glaube, der ist einfach verfressen und sehr, sehr aufmerksamkeitsbedürftig. Und der Oscar, das kleine Schlappöhrchen, der ist eher genügsam, dafür aber auch die größere Diva. Also auch da, wie bei deinen Jungs, das sind ja, wie Nikolai mich immer wieder fragt, sind das Zwillinge? Ja, theoretisch. Wenn an einem Tag vier Kätzchen zur Welt kommen, sind das ja, also sind die zwei Kater natürlich in dem Sinne Zwillinge, richtig?
Dann sind es eigentlich Vierlinge sogar.
Ja, getrennte Vierlinge und die haben auch. Guck mal, das sind ja in dem Sinne, ne, nochmal ganz andere Lebewesen als wir und auch die haben komplett unterschiedliche Charaktere.
Ja.
Das ist eigentlich ein super spannendes Thema. Was denkst du denn, woran es liegt, Schnur?
Ich glaube auch, dass es genetisch ist.
Aber ich glaube nicht nur, weil zum Beispiel dein älterer Sohn ist ja zarter und auch einfach nicht so konfrontativ wie jetzt mein Sohn und dein jüngerer Sohn. Und ich glaube, dass sich daraus schon auch ein bisschen so andere Verhaltensmuster entwickeln, dass man vielleicht mal mehr den Kopf einzieht, wenn man an einer Bande vorbeigeht, wenn man jetzt weiß, man ist nicht so scharf drauf, sich mit denen zu prügeln, versus unsere anderen beiden Jungs, die damit überhaupt kein Problem haben, weißt du?
Ja, das stimmt. Aber jetzt, wie gehst du denn mit einem Narzissten und mit einem Egoisten um? Meidest du die oder signalisierst du denen schon, dass die ein falsches Verhalten an den Tag legen oder nimmst du es stillschweigend hin?
Ich habe es ganz viele Jahre versucht. Mich haben Narzissten tatsächlich mein ganzes Leben begleitet. Und ich habe es ganz, ganz viele Jahre versucht, der Sache mit Vernunft beizukommen und meine Gefühlslage darzulegen und mehr Chancen zu verteilen und noch mehr Chancen. Aber am Ende des Tages habe eigentlich nur ich mich kaputt gemacht und deshalb akzeptiere ich das jetzt einfach so bei den Leuten, wo ich das weiß und vermeide so gut es geht jedwede Diskussion, Konfrontation. Ich sage so oft es geht, ja und Amen auf Distanz, weil Ich denke mir einfach, guck, dass man miteinander auskommt, aber der Sache mit Vernunft beikommen halte ich für vollkommen aussichtslos. Und beim Egoismus ist es schon so, dass ich immer wieder versuche, mit den Leuten ja in die Klärung zu gehen. Und da gebe ich die Hoffnung nicht auf. Also sowas habe ich in den letzten Wochen öfter mal gehabt. Ja, auch noch andere Charakterthemen, wo ich halt dann weiterkämpfe, die Leute irgendwie aus meiner Ansicht nach Vernunft zu bewegen. Wie gehst du damit um?
Also Narzissten versuche ich tatsächlich zu meiden. Also ich füttere die nicht, indem ich Ja und Amen sage. Was heißt füttern, ist auch das falsche Wort. Aber ich bestätige die nicht. Ich gehe denen konsequent, wenn es geht, aus dem Weg. Und wenn ich es nicht kann, dann bin ich durchaus auch auf Krawall aus.
Und echt?
Zeig denen, dass mir das nicht gefällt.
Aber wie reagieren die denn dann? Weil du kommst ja da eigentlich absolut kein Stück weiter.
Meistens belächeln die das. Aber ich versuche dann halt zu mir selbst zu stehen und das halt nicht zu akzeptieren. Also gerade wenn ich merke, dass ich manipuliert werde, in eine Richtung, in die ich nicht möchte, und das machen Narzissten ja sehr gern, versuche ich tatsächlich dann zu mir selbst zu stehen und, das hört sich doof an, aber mir halt auch zu beweisen, dass ich denen die Stirn bieten kann. Die nehmen das natürlich nicht an. Das ist einfach nur eine Sache, die ich für mich tue.
Okay, verstanden. Aber meinst du, dass, ich meine, wir haben ja auch einen sehr unterschiedlichen Alltag, ne? Ich muss mich ja an mehreren Fronten ja mit vielen Menschen beschäftigen und bin dann einfach so, dass ich meine Kämpfe halt, ja, ich sag mal, sorgfältig handverlesen muss, weil ich halt nicht die Zeit und Energie habe, ja, zum Beispiel so etwas Aussichtsloses. Ich habe mich damit, Schnurre, so oft wirklich, also an den Rand des Wahnsinns getrieben. Also ich bleibe jetzt heute dabei, dass ich mit Elitisten und Egoisten kämpfe, aber mit Narzissten möglichst nicht mehr.
Ja, das stimmt. Mein Kontakt zu Menschen ist ja doch eher geringer. Aber ich möchte schon behaupten, dass ich, wenn ich das spüre und mir bewusst bin, dass ich da gerade vor einem Narzissten stehe, dann werde ich zur Krawallkatze. Ich kann es mir ja leisten, weil ich natürlich weniger in wenigeren Abhängigkeitsverhältnissen, stellen wir es jetzt mal so da, bin wie du. Also von daher kann ich es mir leisten. In deiner Position würde ich das auch eher dosiert anwenden.
Ja, guck mal, ich habe ja jetzt, bei mir sind ja die Fronten Schule, Arbeit, Patchwork-Familie, so wichtige, wichtige Säulen, die einfach stabil sein sollen, damit ich mich stabil fühle. Und in all diesen Bereichen gibt es natürlich viele, viele Persönlichkeiten, Meinungen, ja, Menschen. Und zum Beispiel, ich bin ja jetzt Elternklassensprecherin geworden, jetzt in Nikis 5. Klasse. Und da ist es mir zum Beispiel auch super wichtig, ich meine, gut, ich bin ja auch sehr harmoniebedürftig, ist es mir auch super wichtig, dass alle gut miteinander auskommen und dass Frieden herrscht und Wertschätzung. Und bisher klappt das auch sehr gut. Aber mein Harmoniebedürfnis bringt mich jetzt zum Beispiel an der Front mit meinem Kind oft in Teufels Küche, weil er durch mich halt auch keine Konfrontation und Unterordnung, sage ich jetzt mal, in dem Sinne lernt, wie man das halt klassisch, also wahrscheinlich ist es auch heute noch in den Erziehungsratgebern empfohlen, sowas gibt es halt hier nicht. Ne? Nicht, dass er alles darf, aber ich möchte halt einfach immer vernünftig mit ihm sprechen, ihm zeigen, dass seine Meinung wichtig ist. Jetzt fährt hier gerade eine Sirene vorbei, das ist bestimmt ein Zeichen. und ja, da ist wahrscheinlich mein starkes Harmoniebedürfnis vielleicht manchmal fehl am Platz. Ich weiß es nicht.
Das Gute an der Sache ist ja, dass du ihn ja nicht nur alleine erziehst, ne? Also den Hauptteil machst du ja tatsächlich. Aber da gehören ja noch viele andere Sachen mit dazu, wie seine Halbgeschwister, Stiefgeschwister, sein Papa. Dann ist er hier mit den Jungs. Also Erziehung liegt ja nicht nur immer in der Hand von einer Person. Du hast den Hauptteil, aber diese Konfliktlösung übt er ja auch zum Beispiel an anderer Stelle mit anderen Leuten, was dir jetzt vielleicht fehlt. Und ich finde, also mir persönlich gefällt lieber dieser Erziehungsstil, als wenn man jetzt als Kind ständig in einem Konflikt mit seinen Eltern steht, weil die nicht bedürfnisorientiert zum Beispiel erziehen.
Ja, das stimmt. Aber da sind wir auch wieder dabei, was du eben gesagt hast, dass Kinder eben sehr unterschiedlich sind. Und so wie du und ich zum Beispiel von der Persönlichkeit sind, hätten wir da sicherlich von profitiert, so eine Kuschelerziehung zu haben. Aber ich glaube, dass Nikolai zum Beispiel eigentlich auf Strenge ganz gut anspricht, also auf eine gesunde Strenge und gesunde Grenzen. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, ich habe die Unterstützung durch euch, durch die Patchwork-Familie, so dieses Dorf, was es braucht, um ein Kind großzuziehen, aber das war ja auch nicht immer so. Und vielleicht habe ich in den prägenden Jahren, wo er ja mein einziger Freund auch hier in der Stadt war, wo ich hier niemanden kannte, ja, habe ich vielleicht da was verpasst? Ich weiß es nicht.
Nein, hast du nicht. Das ist ein ganz toller Junge geworden. Und das sage ich dir auch nicht zum ersten Mal und das werde ich dir auch nicht zum letzten Mal sagen. Wir sind zum ersten Mal Eltern. Wir lernen ja auch noch. Und ja, also ich finde ihn perfekt, so wie er ist. Du hast ja nichts falsch gemacht. Und er wird definitiv kein Narzisst und kein Egoist.
Danke, Schnurre. Du weißt, ich liebe deine Kinder genauso und so geht es mir auch mit den Kindern meiner anderen Freundinnen. Ich würde auch weder euch noch eure Kinder je in Frage stellen und auch Nikolai stelle ich natürlich hiermit nicht in Frage. Ich, gerade beim Elternsein, ne, aber stelle mich halt öfter in Frage, weil ich halt einfach immer abrufen will, wie ist gerade der Stand, wo kann ich besser werden? Ja. Es sind einfach für mich immer wichtige Themen, wo ich mich immer mal wieder selbst auch abhole und betrachten möchte.
Ja, so geht es mir auch. Aber tatsächlich geht es mir eher so in der Außenwelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so Termine in der Schule habe, wie kürzlich das Elterngespräch, dann hinterfrage ich mich oder denke ich darüber nach, wie wirke ich nach außen? Sehen die Lehrer mich jetzt als eine gute Mutter an? Ja, das sind so Dinge. Mit meinem Erziehungsstil an und für sich bin ich zufrieden, so wie ich das handhabe. Da zweifle ich nur hin und wieder mal auch ein bisschen an meiner Strenge, weil gerade ich bin ja auch sehr laissez-faire in meiner Erziehung, sagt man das so? Ja, doch. Sehr locker und anti-autoritär und denke auch, manchmal brauchen die schon eine strengere Hand. Aber nee, mehr stelle ich mich in Frage, wie ich als Mutter auf andere wirke, also dieser Außenblick.
Und fragst du dich das bei anderen Leuten auch, was sie über dich denken?
Ja, immer. Eigentlich immer. Als ich im Schwimmbad war oder wenn ich ins Schwimmbad gehe, das habe ich ja jetzt auch wieder öfter vor. Dann, und ich merke so Blicke auf mir, dann frage ich mich schon so, oh, denkt der jetzt die Fette, traut sich hier ins Schwimmbad mit ihrer Zellulite und ihrem unterhängenden Unterbauch und ja, doch.
Das oh, Schnurre, also so redet niemand über meine Freundin. Auch du nicht.
So, Das, man sieht das ja an den Blicken der anderen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Also denkst du schon, dass das für deinen Selbstwert einfach jetzt, ja, schwere Jahre waren, dass du jetzt wirklich durch die Welt gehst und dich ständig beobachtet und bewertet fühlst?
Ja. Nach der langen Isolationshaft, die ich mir selbst auferlegt habe, oder das Gefängnis, was ich um mich herum gebaut habe, da jetzt auszubrechen, fällt mir tatsächlich schwer. Und dadurch stelle ich mich halt auch oft selbst so in Frage. Auch in meiner Erziehung.
Aber ich meine, nach dieser Familientragödie, die ihr ja vor vielen Jahren erlebt habt, ist es ja einfach absolut bewundernswert, dass du weitergemacht hast und dass du auch für deine Kinder und auch deinen damals Partner immer da gewesen bist und dich nicht aufgegeben hast. Und ich finde das gut, dass du dir Zeit genommen hast, auch ja einfach mal so die Wunde zumindest ein bisschen heilen zu lassen. Und jetzt schwimmst du einfach zurück ins Leben. Und was die anderen denken oder glauben zu wissen, das ist ganz egal, denn die wissen gar nicht, was du hinter dir hast und was du geschafft hast.
Ja. Und das ist, was ich, wo ich mich dann auch immer hinterfrage, auf viele Menschen wirke ich sehr stark und sehr tough. Und letztens hatte ich auch mit irgendjemand das Gespräch darüber. Die Person hat mich auch als sehr stark wahrgenommen. Aber dann habe ich wieder so kleine Einbrüche, wo ich dann denke, so, hey, wie kann die mich als stark sehen? Ich bin eigentlich überhaupt nicht stark und total unsicher. So, ja, ich bin nur manchmal eine Krawallkatze.
Aber das heißt ja vielleicht auch einfach, dass du dich selber gar nicht mehr so richtig klar siehst. Und ich glaube schon, dass dazu, dass man sich selber klar sieht, auch gehört, dass andere einen halt auch betrachten und beeinflussen. Und ich meine, dadurch, dass du jetzt in den letzten Jahren ja durch deine Verfassung nicht arbeiten konntest, fehlt dir ja auch einfach, ich sag mal, der Kontakt zu Leuten, die mit deinem Zuhause gar nichts zu tun haben und mal über was ganz anderes nachzudenken, ich sag mal, in einem Büro zu sein, über Akten nachzudenken. Und ich glaube schon, dass falls die Zeit das ermöglicht und du wieder in so ein Arbeitsverhältnis zum Beispiel kämst oder wir uns irgendwas ausdenken und was Eigenes aufziehen würden, ich glaube schon, dass du dich dann vielleicht durch die Augen der anderen auch wieder positiv wahrnehmen könntest.
Ja, das glaube ich auch, dass das helfen könnte. Das Verrückte ist ja, dass ich andere ja durchaus sehr klar auch beurteilen kann, oder was heißt sehr klar beurteilen kann. Aber zum Beispiel, wenn dich jetzt auch jemand doof anguckt, ne, du hast, wirst ja auch manchmal von manchen Leuten eher
Mustert.
gemustert, auf einer anderen Ebene aus als ich und auf anderen Gründen. Das fällt mir ja auch auf. Das kann ich ja sehr deutlich sehen. Die kriegen dann ja auch sehr oft einen scharfen Blick von mir zugeworfen.
Ja, aber da muss ich sagen, also erstmal danke, Schnur. So geht es mir mit dir auch, wenn wir unterwegs sind. Aber das habe ich zum Beispiel, ich glaube, also sehr abgelegt. Weil, ja, warum? Warum habe ich das nicht? Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, dass ich ein, keine Ahnung, also dass ich unverbesserlich bin, weißt du? So ist es nicht. Ich habe auch meine Baustellen, aber ich bin mir so sicher, dass ich stolz darauf bin, also was ich mir aufgebaut habe, dass die anderen halt einfach denken können, was sie möchten. Weißt du? Wer keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, was man hinter sich hat, der hat auch also schon mal gar kein Recht, sich irgendeine Meinung zu bilden.
Das stimmt, wenn sie das tatsächlich dann auch für sich behalten können. Aber teilweise ist es ja so, wie wir ja schon festgestellt haben, dass wir ja dann auch unterschiedlich nicht nur bewertet werden, sondern auch behandelt werden.
Ja.
So. Und solange die Leute das für sich behalten, was sie denken und einen das nicht spüren lassen, ist es mir sich spüren lassen, ob das jetzt durch Blicke ist oder durch Umgangsform, ist es mir auch noch recht egal, aber wenn das dann durchbricht und ich spüre, was weiß ich, die Frau hält dich jetzt für arrogant und dreht dir den Rücken zu, um mit mir zum Beispiel zu sprechen in einem Café, dann finde ich das respektlos und dann kann ich da auch nicht drüber hinwegsehen.
Das verstehe ich, ja.
Ja.
Aber wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, die Welt wieder ein Stückchen besser zu machen und den Menschen zu zeigen, ne, dass Gegensätze sich nicht nur anziehen, sondern auch ganz Großes bewirken können.
Genau, das stimmt, das stimmt. Also wir sind ja wirklich in allen Bereichen unterschiedlich.
Ja, aber unsere Werte sind gleich und ich glaube, das ist eine wichtige Basis für eine Freundschaft.
Ja.
Die wir ja immerhin schon seit 10 Jahren jetzt pflegen und hegen.
Ja. Wobei dieselben Werte mir jetzt nicht reichen würden, um eine Freundschaft zu führen. Da gehören ja noch andere Sachen wie Loyalität.
Natürlich.
Dazu und so weiter und so fort. Aber die Basis, ein Teil des Fundaments, das ist es tatsächlich.
Ja, ich glaube schon, dass auch zum Beispiel dazu gehört, dass man einander nie langweilt. Also, dass man sich vielleicht mal nervt, wenn ich dir zum Beispiel jetzt zum 501. Mal dasselbe Problem schildere, aber dann gehst du das auch dann nochmal mit mir durch und ich glaube, langweilen tun wir einander doch nie. Egal in welcher Facette wir ein Problem schon beleuchtet haben, also oder ob wir einfach nur, weißt du noch, letztes Jahr in Silvester, wo wir hier das Raclette bei mir gemacht haben, dann bist du eingeschlafen, während ich aufgeräumt habe. So, ja. Du hast dann geschlafen, die Kinder haben draußen gespielt, ich habe geputzt. Das war alles so aus einem Guss, so harmonisch und einfach, man ist nie unter Zugzwang, weißt du, zu liefern, ja. Was zu sagen. Es fühlt sich einfach natürlich an und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges bei Freundschaft.
Ja, definitiv. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich bei meiner Freundin einfach auf dem Sofa einschlafen kann und sie danach nicht sauer auf mich ist, wie ich denn einschlafen kann, während sie alleine aufräumt. Was für ein Skandal das für andere ja wäre, ne? So die Faule, die schläft da jetzt einfach ein.
Im Grunde. Aber das ist. Also, das ist ja eigentlich so. Ja, ich meine, gerade wenn man jetzt zu Hause jemanden einlädt, dann fragen die Leute, kann ich dir irgendwas beim Abräumen helfen? Da sage ich aber dann auch immer nein, weil die wissen ja gar nicht, ne, wie man die Teller stapeln soll, wo man die hinstellen soll, ob ich die mit der Hand wasche, wie die in die Spülmaschine kommen. Jeder hat ja auch so seine eigene Haushaltsordnung und es ist dann auch ganz lieb, anzubieten, dabei zu helfen. Aber bevor ich dann mein neues Personal eingewiesen habe, mache ich das dann lieber einfach schnell selbst.
Ja, das stimmt.
Darum stört mich das überhaupt nicht, wenn du dann im Katzenkörbchen einschläfst.
Ich wasche dann einfach für dich ab, wenn du im Urlaub bist. Wenn ich die Katzen füttere.
Ja, genau. Ja, Ende der Woche bin ich ja mal für 2,5 Tage weg. Da werde ich dir dann nächste Woche von berichten.
Ich freue mich schon sehr drauf.
Ja, genau, dann bist du wieder professionelle Katzenkuschlerin und Fuchshüterin, wenn dann mein Kind bei euch übernachtet.
Ja, hier ist schon große Vorfreude. Ich habe schon Instruktionen bekommen, wann ich was kochen soll, was für Snacks ich kaufen soll. Ja.
Wie schön, da können wir dann nächste Woche alles drüber besprechen, was dann passiert ist.
Ja, sehr schön.
Gut, meine Kätzchen, was machst du heute noch?
Ich werde jetzt erstmal eine Hühnersuppe für meinen Großen machen. Der kränkelt ja schon wieder ein bisschen. Und dann werde ich so noch ein paar Hausarbeiten machen. Aber ja, es sind ja auch Hausaufgaben. Und du?
Ja, irgendwie schon. Ja, ich muss mich im Hinblick auf meine kleine Reise schon mal anfangen zu präparieren. Heute steht Nägel machen und Epilieren auf dem Programm. Und da das Epilieren am wenigsten Spaß macht, werde ich jetzt damit anfangen. Na, wie ist hinter mir?
Ja, das ist eine gute Idee.
Na gut, mein Schatz, dann hören wir uns spätestens morgen wieder wie immer.
Ja. Ciao, Miau.
Miau, miau, bis morgen.
Bis morgen.